ARD.
Aber deine Eltern hatten ein Gasthaus.
Ja, genau. Das Gasthaus wurde geschlossen, bevor ich so das Denken angefangen habe. Ich habe das aktiv nicht mehr mitbekommen.
Aber die ersten 4 Jahre.
Ach, die ersten 16 Jahre. Nee.
Gestern hatte ich schon ein Gespräch mit ein paar Frauen und dann haben wir festgestellt, dass eigentlich auch Frauen die größte Kritiker sind von Frauen.
Ich habe für diesen Konkurrenzkampf das Wort internalisierte Misogynie gelernt. Also das auch.
Was ist das für ein Ding?
Ich habe auch schon meinen Anteil Dickpics bekommen. War kein schöner leider dabei.
Nee, bei mir auch nicht.
Schade. Ja, das kriegst du sowas?
Ja, und dann noch Älteren.
Da bist du jetzt aber am Altersdiskriminieren.
Ja, genau.
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich
Mareike Amado
und
Sebastian Hutz.
Das ist 1+1, Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen.
Mareike.
Ja.
Wir nähern uns jetzt dem Ende unserer gemeinsamen Termine.
Schade eigentlich.
Es ist schade tatsächlich, weil das Irre an diesem Job ist ja, dass das hier gerade Arbeit ist.
Das ist die schönste Arbeit.
Es ist
ich rede gerne
Arbeit.
Mit Menschen.
Ja.
Und man sitzt hier, man redet, man über sein Leben, man tauscht aus und man verdient noch Geld.
Ja.
Das ist
Moment
doch wunderbar.
Moment mal, du kriegst hier für Geld?
Nicht viel, aber.
Ja, ich musste hier.
Was kriegst du?
Ich musste 700 Euro zahlen pro Stunde, damit ich hier sein darf.
Ja, die gehen dann wieder auf mein Konto. Ach,
dann geht es ja an den guten Zweck. Dann das ist okay. Das
genau.
Ist ja, das ist ja auch gut so für die generationale Verständigung, wenn ich dir einfach mal. So kann man doch sich über die Generation hinweg gut verständigen, wenn man einfach mal jemandem 700 Euro überweist.
Ja, also genau. Dankeschön dafür.
Ja, und falls jemand da draußen auf meine Generation zugehen möchte, einfach PayPalen. 700 Euro, kein Problem, nehme ich sehr, sehr gerne.
Ja, und dann überweise ich es wieder zurück.
Genau. Und dann hat man immer die beste Kommunikation sind
ja,
700 Euro.
Wunderbar.
Das ist auch eine gute Geschenkidee. Einfach mal, wenn man jemandem eine kleine Freude machen will, 700 Euro.
700 Euro.
700 Euro sind keine 1000, sind keine 500.
Ich könnte mein Konto auch mal geben, KBC.
Ja, genau. Und eine Kreditkartennummer bitte einmal.
Oh, ja.
Kein
genau.
Problem. Da freuen sich die Leute. Das ist super.
Nee, ich kann mir schon vorstellen, wenn du so ein ich war ja mal bei der Müllabfuhr in Berlin vor anderthalb Jahren.
Bei der BSR, bei der Berliner Stadtreinigung.
Ja, da hat irgendwie so ein Fernsehsender zu mir gesagt, wollen Sie mal feststellen, wie es ist bei dem Mülltrennen. Und ich bin ja Mülltrenner. Ne?
Ich auch. Also, aber wie stark bist du Mülltrenner?
Ja, manchmal auch irritant stark.
Weil ich, wenn ich es gibt ja diese Packung Nudeln mit diesem Sichtfenster drin,
richtig.
Was mich aufregt, weil wozu brauche ich denn ein Sichtfenster?
Ja.
Aber das mache ich raus und
das muss wieder irgendwo
genau,
anders
genau.
Stehen. Also damit bin ich dann beschäftigt über Stunden und dann haben die mir erzählt, ich schmeiße sowieso alles wieder auf einen Haufen bei uns, ne? Also
ja,
bei uns. Ne? Und dann kriege ich eine Anfrage, willst du mal sehen, wie Müll getrennt wird. Und dann habe ich sofort gedacht, das ist meine Chance.
Das schaue ich mir an, ja.
Ja, weil normal komme ich da nicht zu. Und dann haben die mich nach Berlin geholt, diese nette Fernsehsender. Und dann wurde ich um 3 Uhr nachts aus dem Bett geholt.
Ja, klar, weil das ist ein...
Weil die fahren um 4 Uhr an oder irgendwie sowas. Ne? Und dann haben die schon Action. Dann bin ich auf diesen Sammelplatz da, wo all diese Wagen zusammenkommen. Kriegte ich so einen oranje Anzug an.
Da fühlst du dich doch zu Hause.
Mit Spezialschuhe und so eine Kappe. Und dann haben die mich tatsächlich, und ich habe gar keine Mülltrennung gesehen, denn die haben mich von 4 Uhr morgens bis 2 Uhr mittags, haben die mich, denke ich, wenn es 600 Container sind, dann ist es wenig.
Ja.
Und die musste man hier aus den Hinterhöfen.
Ja, klar.
Bis auf die Straße schleppen.
Jo.
Und dann irgendwann, so um 1, habe ich gedacht so, also die haben doch ihre Bilder jetzt. Wann sehe ich denn endlich mal die Mülltrennung? Und habe diese unglaublich nette Dame von der Produktion gefragt, wann bin ich denn endlich mal bei der Mülltrennung? Sagt sie, nee. Sie machen jetzt diese Arbeit bis 3 fertig, weil das ist der ganze Tag. Das müssen Sie durchhalten. Ich sage, hör mal, ich bin beinahe 70, leg mich am Arsch. Und ich sage ganz schnell, leg mich am Arsch. Ich weiß nicht, ob du das machst mit Piep. Ja, aber das habe ich tatsächlich gesagt. Und das haben die natürlich groß reingeschnitten und es so geschnitten, als ob ich gerade mal 10 Minuten da am Arbeiten bin.
Das finde ich das Schlimmste an so...
Danke.
Das finde ich fürchterlich, weil ich finde, man hätte zeigen sollen, dass du richtig schaffst.
Ja.
Und ich finde auch, das ist ganz oft bei so Dreharbeiten so, dass man so einen halben Tag beschäftigt ist und so, ja, lauf doch nochmal hier entlang und hier bräuchten wir noch ein Schnittbild und da nochmal entlang. Und dann hat man irgendwie 9 Stunden Material und rauskommt so ein 7 Minuten Fernsehbeitrag.
Ja, und die schneiden es dann so zusammen, dass du gerade nicht gut bei wegkommst.
Ja, das finde ich nicht okay.
Was ist das in Deutschland?
Ja, weil man möchte ja... Ich glaube, es
Katastrophen ist, sehen.
Man möchte ein bisschen Katastrophen sehen und was ich so ein bisschen nachvollziehen kann, ist, dass man so Medienmenschen, und du bist ja ein Medienmensch, man möchte auch ein bisschen haben, dass die so sich ein bisschen
leiden,
anstellen, dass die ein bisschen leiden.
So wie der Dschungel.
Ja, ne? Ein bisschen wie der Dschungel.
In der Schlangenhöhle.
So, ja, na klar, hat die sich bei der Müllabfuhr unwohl gefühlt. Dabei hast du einfach einen ganzen Arbeitstag da verbracht.
Ja, und das kommt da nicht raus. Und da habe ich einen riesen Stand beigemacht, aber der hat gar nicht mehr zurückgerufen.
Ja,
der Verantwortliche denkt, lass die Frau reden. Aber das sind so Dinge, dass ich denke, da werden die Leute zu Hause verarscht.
Gerade bei sowas wie mit dem Dschungelcamp, da ist, glaube ich, im Kopf schon präsent, dass da viel manipuliert und umgeschnitten wird, damit es interessanter wirkt.
Aber was ist interessant?
Interessant ist, was mich, also kommt immer auf den Absender und den Sender an, was interessant sein soll. Und wenn ich das Dschungelcamp schaue, dann ist interessant, dass Promis, die da sind, scheitern. Das ist interessant, wenn es da ein Drama gibt, wenn die irgendwie was Ekliges essen müssten, wenn die daran scheitern, wenn die zugrunde gehen. Das
wenn
die
einen Känguru-Pimmel essen und dann
das
umfallen.
Genau, das ist interessant. Und das ist ja der Grund, warum
man... Also das würde bei uns in Holland nie laufen.
Echt nicht?
Nein.
Weil alle verrückten Fernsehshow-Konzepte in Deutschland, die mega gut laufen, das ist immer so, ja, ist nach einem holländischen Konzept.
Ja, aber das nicht.
Das nicht?
Nein, das
nicht. Das gibt, also den Dschungel, den gibt es ja in jedem Land in irgendeiner
Version. Bei uns, also Big Brother kommt aus Holland.
Ja.
Aber das ist erfunden durch John de Mol. Ne? Mhm. Also der war auf solche Art von Konzepte fixiert. Mhm. Aber diese Lust an den Untergang von anderen, Das ist schade, finde ich.
Ich glaube, es ist halt die einfachste Art, Unterhaltung zu produzieren. Und wenn man wenn man so sehr, sehr abhängig ist von Einschaltquoten, wie zum Beispiel Privatsender, aber auch die öffentlich-rechtlichen natürlich, dann muss man ja so einen gemeinsamen Nenner finden. Und ich glaube, der größte gemeinsame Nenner ist dann oft so ein Lust am Untergang. Und manchmal finde ich das ja auch interessant. Also ich kann diesen Voyeurismus nachvollziehen.
Also wenn ich jetzt da reingehen würde, würdest du dann Spaß haben, wie ich in die Schlangenhöhle untergehe?
Nee, aber ich wüsste nicht, ob ich dich dann so, um dich möglichst schnell aus der Schlangenhöhle zu befreien, ob ich dich dann so rausvoten soll oder ob ich dich gewinnen sehen möchte. Das wüsste ich dann nicht. Was wäre dir lieber, wenn du im Dschungelcamp bist? Gewinnen oder möglichst schnell raus?
Also ich würde sowieso nicht reingehen, aber wenn ich reingehen würde, dann müsste man das schon bis zu Ende durchhalten.
Dann auch gewinnen, ne?
Ja, ja. Also dann möchte ich auch so ein Jungle Queen werden.
Ja.
In der Reihe der phänomenale Desiree Nick und Konsorte.
Desiree Nick. Wenn ich ganz, ganz doll vermisse, nicht nur was das Dschungelcamp angeht, sondern auch so in der deutschen Showbranche, ist Dirk Bach tatsächlich. Kanntest du Dirk
Bach? Ja, Dirk Bach. Sein erster Auftritt hatte bei mir in der Sendung gehabt.
Na klar, natürlich.
Im WWF-Club.
Ja,
ja, Dirk natürlich. Bach mit Ralf Morgenstern zusammen. Mhm. Die beiden. Und das war so eine Clique in Köln. Hella von Sinn, Dirk Bach, Ralf Morgenstern, die eigentlich so bahnbrechend auch waren.
Ja.
Eine andere Welt des Lebens zu zeigen, wo wir heute noch über diskutieren und aber die haben eigentlich bahnbrechende Arbeit geleistet bezüglich diese Dinge.
Auf jeden Fall. Ich habe vor 3 Jahren, glaube ich, zum ersten Mal H.P. Kerkelings Film Kein Pardon gesehen.
Ja.
Und war.
Der war auch grandios.
Und war so begeistert davon, dass ich ich habe ein Show-Outfit, also für so Preisverleihungen und so weiter, habe ich ein Outfit. Das ist der weiße Anzug von H.P. Kerkeling, als er der Fernsehstar ist und so ganz arrogant in diese Talkshow reinkommt. So ein weißer Anzug.
Ja.
Und so eine Cowboy-Krawatte.
Der war auch grandios, der HP.
Habe ich ein ganz großes Herz für.
Ja.
Ein ganz, ganz großes Herz für. Und
Der konnte alles sagen, der konnte alles machen. Und es gab kein Gegensätze. Man hat nicht gesagt, man mochte ihm oder man mochte ihm nicht. Mhm. Nein, alle mochten ihn.
Ja, und dabei, ja, der hat so einen gemeinsamen Nenner gefunden, ja, der aber anders funktioniert als diese Lust am Untergang, sondern etwas so, etwas produktiv Lustiges ist. Und das finde ich ganz schön. Das finde ich eine ganz, ganz große Eigenschaft.
Über Humor hat er eigentlich die Gesellschaft gezeigt. Und das fand ich eine großartige Form.
Da denke ich oft dran und ich finde es auch ganz, ganz toll, dass ein deutscher Comedy-Film, ein lustiger deutscher Film, so gut altern kann wie Kein Pardon.
Also das ist immer bei uns so, dass man immer sagt, das dünnste Buch der Welt ist der deutsche Humor.
Ja, das stimmt allerdings.
Aber das stimmt, ich verteidige das dann immer und sage, man kann erst ein Humor in ein Land beurteilen, wenn man die Sprache perfekt spricht. Man muss die Sprache perfekt beherrschen, will man den ausländischen Humor verstehen.
Sowas macht mich ja wirklich, das lässt mir so eine ganz, ganz, ganz große Angst in mir zurück, weil es gibt ja unendlich viele Sprachen und es gibt unendlich viele Menschen, die in diesen Sprachen lustig sind.
Ja.
Und ich bin jetzt auf Deutsch lustig und vielleicht könnte ich ein bisschen auf Englisch lustig sein, aber nicht in dem Maße. Aber es gibt ja auch turkmenische Comedians.
Ja.
Und es gibt Comedians auf Sri Lanka und es gibt Witze auf Sri Lanka. Und es gibt in allen Sprachen und Dialekten dieser Welt gibt es Witze.
Absolut.
Und es macht mich krank, dass ich nicht alle diese Witze verstehen kann und nicht, weil was ist, wenn der lustigste Witz der Welt nicht auf Englisch oder auf Deutsch oder Französisch erzählt wird, sondern auf Tamilisch? Und das werde ich ja nie erfahren können. Und ich kann ja nicht jede Sprache
lernen. Nein, und wenn man dann den Knopf eindrückt, übersetzt es mal.
Dann funktioniert es
nicht. Dann funktionieren Witze nicht mehr.
Ne? Ich finde das schon so, ich mache ja viel geschriebenen Humor. Ich finde das schon ganz, ganz schrecklich, wenn so in Interviews mit mir so ein Tweet, ein Witz vorgelesen wird von mir. Und dann ziehen sich bei mir die Fußnägel zusammen, weil es
nicht rüberkommt.
Weil es was komplett anderes ist, wenn etwas geschrieben ist und wenn es fürs gesprochene Wort geschrieben wird, formuliert wird. Da möchte ich wirklich immer vor Scham versinken, wenn jemand mir einen eigenen Witz, den ich geschrieben habe, vorliest. Da möchte ich wirklich, da möchte ich mir so das T-Shirt über den Kopf ziehen und nicht mehr rauskommen, weil ich das so unangenehm finde.
Ja, das stimmt. Also auch, welches Land hat für dich die beste Humor?
Also,
was du verstehst.
Also ich finde, also das größte Comedy- und Humorangebot und das auch am einfachsten zu konsumieren ist natürlich so der englischsprachige Raum. Und ganz, ganz viel, was in Deutschland passiert und umgesetzt wird, hat natürlich englischsprachige Vorbilder. Und wenn man sich ein bisschen mit der amerikanisch-englischen Comedy-Branche auseinandersetzt und ein bisschen was kennt, dann kommen einem die Witze und die Geschichten deutscher Comedians auch manchmal seltsam bekannt vor. Da wird viel geklaut.
Ja, glaube ich auch.
Ja, also so Mario Barth hat so ein paar Bits, die er komplett geklaut hat aus von einem amerikanischen Comedian. Und das finde ich, da kann man wirklich die beiden Interviews und die beiden Stand-ups nebeneinander legen. Und er hat sogar die gleichen Betonungen. Das finde ich ganz, ganz interessant.
Ist doch mal was für Pocher.
Ja, der könnte.
Auf Instagram, wenn man es wieder untersucht, ne? Also.
Nee.
Was klauen die Leute da alles?
Da werden nur Frauen, die Werbung für was machen, untersucht. Auf keinen Fall werden seine Bros.
Nee, da hat doch gerade so ein Guru, der auch alles klaut.
Ja. Aber ich glaube, der hat damit mehr eine persönliche Motivation.
Eine persönliche Aggression gegen mich.
Ich kann sehr viel. Ich bin
Fawlty Towers, kennst du Fawlty Towers?
Ja.
Ja, finde ich großartig. Mhm. Dann, also das war meine Lieblingsserie. Ja. Kennst du Hello, Hello?
Nee, kenne ich leider nicht.
Also das musst du dir unbedingt mal angucken. Mhm. Das ist eine Situation Comedy. Mhm. Wo man in ein französisches Hotel während der Kriegszeit, Oma liegt oben im Bett mit dem Geheimapparatur, die wird dann immer in so ein Doppelbett gegen die Wand geklappt und die hatte ihr Radio dabei, wo sie mit den Engländern reden kann. Dann gibt's die Deutschen dabei, da gibt's es also natürlich die, also aber so gut gespielt, also du lachst dich einfach flach. Mhm. Und das konnten die natürlich in Deutschland nicht ausstrahlen.
Nee,
geht, ne? Geht natürlich nicht. Aber bei uns haben die, also es war ein riesen Erfolg, diese Serie. Mhm. Hello, Hello. Aus England, aus der 80er auch war das. Wie Fawlty Towers.
Klingt fantastisch.
Musst du gucken.
Schau, ich bin gerne an. Meine persönliche Lieblingsserie,
Are You Being Served?
Das kennst du ich das? Natürlich, natürlich.
Ja, okay.
Meine ist Arrested Development heißt die. Es geht um so eine Familie in Kalifornien, dessen Patriarch ins Gefängnis kommt, weil er ein paar kleinere Finanzverbrechen begangen hat. Und die Familie ist so eine verkommene, reiche Familie, die sich nur in Machtkämpfen verstrickt. Mhm. Und das ist so komplex geschrieben, dass ich das zum 10. Mal schauen kann und neue Gags und neue Anspielungen entdecke. Und das macht mich so über alle Maßen neidisch und so über alle Maßen, so, das ist so ein Ansporn, so ein, ich möchte sowas auch in der Komplexität und in diesem Wiederschauwert schreiben können und produzieren können und erschaffen können. Das macht mich so, das finde ich ganz, ganz toll, dass man sich so an so großen Vorbildern entlanghangeln kann und ja, auf diesen Standing on the Shoulders of Giants.
Ja, und das wird dann auch kommen.
Ey, das ist, also in der deutschen Sprache und im deutschen Umfeld ist natürlich so die Realisation von so abseitigeren und komplexeren Serien ein bisschen schwieriger, weil unser Publikum sind halt nicht 1 Milliarde englisch sprechende Menschen, sondern maximal 100 Millionen. Das ist halt dann sehr viel schwerer umsetzbar. Und dann setzt man lieber, glaube ich, auf das funktionierende Pferd des Humors, der dann öfter über so, im Fachjargon nennt man das Pipi-Kaka-Humor.
Pipi-Kaka-Humor.
Es kann ja auch lustig sein. Aber das ist dann so manchmal so ein bisschen frustrierend, dass es dann am Ende noch so jemanden gibt, der dann irgendwie seinen Penis zeigen muss, damit es lustig ist für alle garantiert und nicht nur für Leute, die sich auf komplexere Strukturen des Humors einstellen wollen.
Aber intelligente, kleine, witzige Humor nur. Also fand ich immer bei Mr. Bean.
Mhm.
Den finde ich fantastisch. Also, du nicht?
Nee, natürlich. Ich bin da als Kind ich hatte eine Kassette mit so einer, ich würde sagen, 3 Folgen der Mr. Bean-Serie.
Ja, die kannst du auch 100-mal sehen.
Und die habe ich dann wirklich als Kind obsessiv geguckt, ja, die ganze Zeit. Ja. Das fand ich wirklich auch sehr, sehr lustig.
Ja, also
ich war dann aber ganz irritiert.
Aber wenn du jetzt fragst, in Deutschland, was ist jetzt dein Favorite Serie in Humor?
Das ist schwierig.
Ich fand Harald Schmidt auch immer gut.
Was ich da toll finde, ist, wenn man, ich habe ja für so eine Late-Night-Sendung geschrieben und dann gibt es dann immer Menschen, die sagen, ja, das ist alles viel schlechter als damals mit dem Harald Schmidt. Und das hat natürlich eine ganz andere Humorfarbe, komplett. Aber ich schaue mir viel so alte Late-Night-Sendungen von Harald Schmidt an. Und das Schöne an so einer Erinnerung an Showgrößen ist, dass viele schlechte Dinge einfach vergessen werden. Also es gibt
das
dann, also das wird dann so, man denkt dann so, jede Sendung war ein Highlight.
Ah, ja.
Aber es gab auch fürchterliche Sendungen und fürchterliche Fehlschläge in der Harald Schmidt Show. Und das finde ich immer ganz schön, dass man da drauf aufbauen kann, dass auch.
Aber der war schon genial.
Wahnsinnig schlagfertig in allen Interviews.
Ja, fand ich auch.
Die einzige Person, die mal bei ihm zu Gast war, die ihn so in seine Schranken gewiesen hat, war Hermes Fettberg. Kennst du den?
Nee.
Hermes Fettberg ist, ich setze hier sehr stark auf ist, ich hoffe nicht, dass er war, ist ein österreichischer Künstler und der hatte so eine sehr eigene Art, mit Harald Schmidt umzugehen. Und Harald Schmidt dachte, wenn der Hermes Fettberg darauf anspricht, dass er so aussieht, wie er heißt und dass er sehr offen homosexuell ist, dass er ihn damit irgendwie aus der Reserve locken könnte. Aber Hermes saß dann neben ihm und hat einfach gesagt, ja, so ist es halt. Also glaubst du, dass ich das nicht selbst weiß? Und hat ihn dann so richtig auflaufen lassen. Da hatte ich sehr großen Respekt vor.
Ja, also, aber da hat er sicher gut drauf reagiert.
Ja, sehr gut. Ansonsten, was ich interessant finde, ist im Moment so Produktionen wie die Supermarkt Sitcom Die Discounter, vielleicht kennst du das.
Ja,
das finde ich interessant anzuschauen. Mhm. Und ansonsten gibt es so viele, so schlaue Menschen, die einfach ihre Sachen als Videoform im Internet machen und ganz weit weggelöst von diesen alten Senderstrukturen sind. Das finde ich ganz, ganz toll.
Also dafür leben wir auch eigentlich wieder in einer Zeit, wo man alles auch selbst entwickeln und posten kann. Das ist nur die Frage, ob man was damit verdient. Ne? Das ist was anderes.
Aber ich finde, wenn man und im weitesten Sinne ist ja auch Comedy-Kunst. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es immer große Kunst ist, aber es ist im weitesten
Comedy
Sinne.
Comedy ist die größte Kunst.
Ich finde, die Motivation, damit Geld zu verdienen, ist die falsche. Und ich glaube, dass man es Menschen anmerkt, wenn sie ihre Inhalte, ihre Kunst produzieren mit dem Hinterkopf, Millionär zu werden.
Nein, das ist was anderes. Aber man muss ja auch irgendwie überleben.
Ja.
Und es ist, ich meine, man muss nicht gleich ein Harald Schmidt sein oder ein H.P. Kerkeling oder was auch immer. Aber man kann auch auf kleine Wegen, muss man irgendwie für das, was man schreibt, für das, was man macht im Leben, auch belohnt werden. Ne?
Ja.
Und diesem Weg ist oft nicht ganz klar in der heutigen Zeit.
Ja, und der Weg im Internet ist eben oft über Werbung. Und ich finde es ist schwieriger.
Wo würdest du Werbung für machen?
Also ich hab einen eigenen Podcast, da muss ich manchmal Werbung machen. Also da wird dann so ein Werbespot eingesprochen, dann muss ich irgendwie sagen, dass irgendwie eine Versicherungs-App ganz toll ist. Aber ansonsten habe ich den
großen... Das hat diese Bankmann hat dich dazu verpflichtet wahrscheinlich, die damals angerufen hat bei...
Ja, der hat mir eine Pistole auf den Brust gesetzt. aber ansonsten, so auf meinem eigenen Kanal mache ich keine Werbung, weil ich glaube, das ist so schwieriger. Ich kann ja keine Witze über SUVs machen, wenn ich danach eine Werbung für Mercedes schalte. Das ist ja, da nimmt man sich ein bisschen die Unabhängigkeit.
Kriegst du dann ein Auto dann auch?
Also ich weiß, also manchmal tut es sehr weh, Werbeangebote abzulehnen. Also das sind dann halt bei meiner Followerschaft oft so 40, 50, 60.000 für so einen Post. Und dann denke ich mir auch oft, boah, dann kannst du dir ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr Arbeit sparen, wenn du einmal Werbung machst. Und das tut dann so ein bisschen weh, aber gerade kann ich mir das noch diesen Luxus der Unabhängigkeit leisten, weil ich eben für mein Buch, meine Bücher, Lesetour und so weiter ganz gut Geld verdiene.
Super, hast du das? Bist du gut dabei?
Ja, aber weißt du, diesen moralischen Standpunkt kann ich mir jetzt leisten, aber wenn es mal nicht mehr so gut läuft, dann wird es...
Da kriegst du wieder diesen Stress.
Dann wird ganz, ganz schnell mal so eine Werbung gemacht. Das geht dann ganz flott.
Aber ich sage dir eins, Unabhängigkeit, ja, Selbstständigkeit, ist eine unheimlich große Freiheit.
Es ist wirklich eine große Freiheit.
Und irgendwo muss man dann auch mal ein bisschen Stress kriegen.
Das stimmt.
Ja? Also es kann nicht immer 100% glatt gehen.
Nee.
Ich sage auch zu meinem Sohn, versuch selbstständig Dinge zu kreieren.
Mhm.
Das ist viel, war immer in diese Sicherheiten zu gehen, die Eltern oft die Kinder beibringen. Ja. Ne? Du musst Sicherheit. What the fuck? Sicherheit ist auch Begrenzung der Freiheit.
Und ich habe den großen Vorteil, und du ja auch, wir haben ja beide ein Handwerk gelernt. Du ein richtiges mit Goldschmied, ich kein richtiges mit Industriekaufmann. Aber notfalls, wenn bei mir alle Strecke reißen und ich in 2 Jahren kein Buch mehr verkaufen kann und keine Bühnenshows mehr spielen kann, dann bin ich mir, glaube ich, auch nicht zu schade, wieder zurückzugehen ins Großraumbüro und zu sagen, gebt mir die nächste Dampfturbine, ich verkaufe die nach Algerien.
Ja.
Also das ist mein Sicherheitsbedürfnis. Nee, das war mein Vertriebsgebiet als Industriekaufmann.
Algerien?
Ja, war Nordafrika, Algerien, Marokko vor allem und Südamerika, Brasilien und Argentinien viel.
Und sprichst du Spanisch?
Nein.
Wie hast du das?
Ich spreche
Französisch. Englisch, alles Englisch.
Es wurde viel auf Englisch gemacht. Mit Algerien und Marokko habe ich natürlich ging viel über Französisch.
Mhm.
Wo ich glaube, für französische Muttersprachler muss das eine Qual gewesen sein, mich mit meinem breiten deutschen Akzent und die mit ihren jeweiligen Regionaldialekten zu hören. Aber das hat alles ganz gut funktioniert. Aber ich war halt immer in der Rolle des fiesen deutschen Kaufmanns, der hier die Leute ausnehmen möchte. Und ich war leider gebunden an so firmeninterne Vorschriften, für wie viel Teile oder das verkauft wird. Wahnsinnig, wahnsinnig anstrengend und nervig, aber auch
spannend.
Spannend. Das Problem ist, ich habe nicht gerne dort gearbeitet und ich habe auch viel Zeit dann so nebenbei auf im Internet verbracht. Und wenn ich dann so meine Exportdokumente, wenn ich keine Lust hatte, die abzuschicken oder so zum Zoll zu schicken und so weiter, dann haben sich halt so wichtige Ersatzteile für Dampfturbinen um Wochen verspätet.
Ah, du warst es schuld.
Und ich bin einfach schuld. Also es könnte sein, dass ich mal also Stromausfällen schuld war einfach. Und das ist so absurd, dass
du kleine Schlampe.
Ja, das ist komplett richtig. Und das dann so, aber dass so diese Verantwortung für diese Infrastruktur so einem 21-jährigen Typen einfach in die Hand gelegt wird, das finde ich keine gute Entscheidung.
Und auch noch nicht mal kontrolliert.
Und nicht kontrolliert. Und die haben alle immer gesagt, ja, du machst deinen Job ganz fantastisch, Sebastian, ganz, ganz toll. Du bist irgendwie 19% effizienter als der Typ, der den Job vor dir gemacht hat. Also, ich bin die Hälfte der Zeit einfach auf Twitter und schreibe Witze. Ich kann gar nicht besser sein als mein Vorgänger. Aber es hat geklappt alles.
Also die haben dich eigentlich bezahlt für deine Weiterentwicklung.
Ja, genau. Letztlich war das meine Fortbildung.
Ja.
Da habe ich ein Satirefachwirt
gemacht.
Merkst
du denn heute, wenn du schreibst, dass du auch, Freiheit ist für mich ein unglaublich wichtiges Wort, ja. Mhm. Aber dass du auch begrenzt wirst in deine Freiheit?
Nein, überhaupt nicht. Also wirklich über gar nicht.
Auch nicht, wenn du für einen Fernsehsender arbeitest. Diese Begrenzung, das darf man nicht sagen, das geht nicht, der Witz geht nicht, da muss man vor aufpassen.
Also natürlich, wenn ich für jemand anderen schreibe, dann hat diese Person, für die ich schreibe, natürlich eigene Meinungen, die von meinen abweichen. Und dass ich in der Fernsehshow meine politischen Meinungen nicht eins zu eins wiedergeben kann, weil die Person, die sie vorträgt, andere Meinungen hat als ich und weil natürlich für ein Publikum geschrieben wird, das ist komplett klar.
Ja.
Aber ich kann jede Meinung, die ich habe und jedes Thema, das mich beschäftigt, kann ich sehr, sehr frei äußern. Und die einzige Begrenzung, die es hier gibt, ist die, dass ich damit rechnen muss, dass es Leute scheiße finden, was ich sage. Und ich glaube, das ist ja deren Freiheit dann, dass die scheiße finden können, was ich sage. Aber dass ich so...
Und du kriegst dann auch Reaktionen.
Ja, natürlich. Also ich krieg... das Wort Shitstorm ist mir nicht fremd, aber ich finde so laute Kritik ist ja manchmal auch ein Ritterschlag, weil manchmal möchte man ja eine bestimmte Zielgruppe ärgern und dann ist das so ein, ja klar bist du sauer auf mich, ich möchte ja, dass du sauer bist auf mich. Und ich glaube, alle, die davon reden, dass ihre Meinung groß beschränkt wird, oft ist es einfach nur, du musst halt mit Kritik umgehen können.
Absolut.
Also ich fühle mich da sehr sehr frei und ansonsten, wenn es Auftragsarbeiten sind, wenn ich Werbeslogans oder Social Media Inhalte für, keine Ahnung, eine Drogeriemarktkette
also
schreibe.
Also ich kann da sehr gut mit umgehen, wenn ich zum Beispiel, ich mache dann auch das Wort zum Sonntag und dann sage ich irgendwie eine Meinung, was diese Woche passiert ist und da steht da drunter, da kann ich wunderbar mit umgehen. Ja. Aber so Kritik, so blöde Kritik auf der Person gemünzt.
Ja, das ist dann aber in jedem Fall irgendwie.
Oder wenn man, da kriegt man so einen Dickpick oder so.
Boah, nee, das ist furchtbar. Das, kriegst du sowas?
Ich habe auch mal, ja, und dann noch Älteren.
Da bist du jetzt aber am Altersdiskriminieren.
Ja, genau.
Nee, das geht nicht. Das ist absolut fürchterlich. Aber ich habe auch schon meinen Anteil Dickpics bekommen. War kein schöner leider dabei.
Nee, bei mir auch nicht.
Ja, die man bekommen möchte, die bekommt man meistens nicht. Nee,
bekommt man leider nicht.
Schade.
Aber es gibt, hast du denn in der heutigen Zeit, wenn du jetzt die Männer, wir haben in unseren Vor-Podcast über das Traumbild der Männer geredet. Was findest du eigentlich im deutschen Fernsehen jetzt eine Frau, wo du von sagst, das wäre jetzt, da bin ich 100% äußerlich und mündlich mit einverstanden.
Also junge Showtalente meinst du jetzt?
Ja, sowieso, ja.
Ich habe das große Glück gehabt, mit Caro Worps zusammenzuarbeiten.
Caro Worps.
Die war in meinem, die ist im AutorInnen-Team vom ZDF-Magazin, die arbeitet auch noch und die ist über alle Maßen talentiert und ich glaube, die wirst du früher oder später
reichlich sehen.
Die wirst du früher oder später reichlich sehen. Und ansonsten gibt es ganz, ganz viele frische, junge Talente. Ich habe einen Podcast mit Salwa Humsi, die eine Moderatorin ist. Die macht zum Beispiel ZDF-Aspekte. Ja. Mhm. Die macht das ganz fantastisch. Die wirst du auch, glaube ich, früher oder später sehr viel sehen. Lina Marie Smyrek, die arbeitet bei der Caroline Kebekus Show. Caroline Kebekus ohnehin.
Ja, ist klar.
Die wird auch früher oder später auf sehr vielen Fernsehbildschirmen sein. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele.
Es kommt eine große Generation.
Es kommt auf jeden Fall eine große Generation und es wird auch in meiner Generation wahrscheinlich so sein, dass das 60, 40 oder 70, 30 Männer sind. Aber es scheint zumindest in meinem Umfeld und in meiner Medienlandschaft, in der ich mich bewege, progressiver und weiblicher zu werden. Und das finde ich schön. Also ich fände es toll, wenn eine große Late-Night-Show im deutschen Fernsehen mal nicht von einem 45 Jahre alten Mann moderiert wird, sondern von einer 30 Jahre alten Frau. Wobei das Alter egal ist, das haben wir ja schon festgestellt.
Gestern hatte ich schon ein Gespräch mit ein paar Frauen und dann haben wir festgestellt, dass eigentlich auch in diese, du sagst ja 60-40, dass eigentlich auch Frauen die größte Kritiker sind von Frauen.
Mhm.
Dass wir darum auch einen längeren Weg brauchen. Ja? Also zum Beispiel bei Let's Dance ist es sehr schwierig, dass jetzt die Tochter von Boris Becker die mal gewonnen hat, weil die war ja nun wirklich gut. Aber die Frauen sitzen zu Hause und voten dann meistens auf den Mann.
Mhm.
Finde ich schade, ne? Das ist irgendwie altmodisch.
Ich habe für diesen Konkurrenzkampf, den das Wort internalisierte Misogynie gelernt. Also das auch.
Was ist das für ein Ding?
Das ist so die gesellschaftlichen Strukturen, in denen wir leben. Also dieses Abwerten von Frauen, das hat natürlich auch Auswirkungen auf Frauen selbst. Und so, wenn einem die ganze Zeit vorgelebt wird, dass Frauen schwächer, schlechter und so weiter sind und in so einem Konkurrenzkampf stehen, weil es nur wenige Plätze für Frauen gibt in der Öffentlichkeit, dann gibt es wohl Untersuchungen, die darauf hinweisen, dass dieser Konkurrenzkampf unter Frauen oft so eine Auswirkung von so einer männlich dominierten Gesellschaft ist.
Das stimmt.
Und das, letztlich sind auch an diesem Konkurrenzkampf von Frauen untereinander, sind wir Männer schuld.
Also eigentlich von der Basis her.
Ja, wir sind schon ziemlich schuld. Wir haben schon viel Scheiße gebaut, muss man sagen.
Ja, wird Zeit, dass sie damit aufhören.
Ja, ich glaube, wir arbeiten ganz gut dran. Aber
politisch gesehen nicht.
Aber natürlich nur in Worten, in Podcasts. Ja. Sonst überhaupt nichts weiter. Nee, also es ist natürlich so. Ich
finde es gut, dass du dich da bewusst mit auseinandersetzt. Dass du auch den Werdegang betrachtest. Wie war, wie ist, heute und so. Weil manchmal habe ich das Gefühl, wir stehen wieder still.
Ich glaube, dass so auf diese sanften Reformen von so ein bisschen mehr Gleichberechtigung, ein bisschen bessere Bedingungen für Frauen in der Arbeitswelt und so weiter, dass darauf so eine ganz große patriarchale Gegenreaktion kommt von so Männern, die jetzt wieder auf so ein...
Die sagen, da kommen sie wieder, die Quotenfrauen.
Genau, und das so, wir müssen uns verteidigen.
Ja,
und das ist halt so
die
ganz,
übernehmen unsere Welt.
Und das ist ja irgendwie so ein bisschen Beweis dafür, dass das
wie
so,
schwach sie sind.
Ja, und dass das dieser Kampf ja was bewirkt hat, wenn sich Männer in ihrer Dominanz bedroht fühlen.
Aber ja, du redest Gutes. Eigentlich wie mein Sohn. Also mein Sohn ist ich habe den alleine erzogen. Und hat gesehen, was für ein Kampf es ist oft für Frauen in dieser Welt. Der hat einen wahnsinnig angeborenen, aber auch gleichzeitig miterzogenen Gefühl für Gerechtigkeit in dieser Ebene.
Mhm.
Und das finde ich schön, dass das sich durchgewirkt hat, auch bei ihm, weil er natürlich die junge Männerstruktur widerspiegelt von der heutigen Zeit. Also nicht widerspiegelt, aber auf jeden Fall ist. Und da kann er auch viel Einfluss kreieren bei anderen. Und man merkt das einfach auch in seinem Freundeskreis. Ne?
Das ist schön.
Ja.
Aber das ist ja dann auch ein Lob an dich als Mutter.
Ja, also sagt er auch immer.
Das ist schön.
Nee, das ist wahr. Also, das ist auf kleiner Ebene familiär Emanzipation in der Praxis umsetzen.
Ja, viele, viele kleine Menschen, die an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun.
Ja, stimmt.
Und ich glaube, man kann sehr viel über so Generationenunterschiede und so weiter reden. Aber letztlich sind wir alle sehr kleine, sehr liebe und sehr süße, nackte Affen, die einander ein bisschen aufeinander aufpassen sollen und dann zum Beispiel Menschen am Flughafen beim Einchecken helfen.
Mhm.
Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man so machen
muss. Dass
man
um sich rumguckt.
Ja, so ein bisschen nett sein einfach. Ja. So ein kleines bisschen nett sein.
Ja.
Und das ist.
Das ist doch nichts. Das kostet doch nichts.
Es kostet tatsächlich nichts.
Nee.
Und das finde ich ganz schön. Also, das macht mir so eine gute Laune, wenn so kleine Nettigkeiten passieren. Und da freue ich mich immer sehr darüber.
Also, ich wohne neben einem Bauer und gegenüber wohnt eine frühere Bauerin und sie hat dann noch Hühner. Und bei ihr kann ich dann mal, kriege ich mal ein Ei und dann kommt sie bei mir. Weißt du, so eine Tauschgesellschaft, ist das noch? Was hast du? Und ich habe das. Aber man merkt einfach, es ist eine sehr süße und liebenswerte soziale Kontrolle.
Ja, so, das ist doch
ja,
gut.
Man fühlt sich nie alleine. Ja. Und man hat immer das Gefühl, es gibt noch mehrere Leute, die auf mich achten, wenn ich morgen umkippe.
Das fehlt mir manchmal so in der Großstadt, weil ich, also wenn ich morgen umkippe, ich glaube, das bemerken dann als erstes die Menschen, die mir auf Instagram folgen, weil dann habe ich auf einmal 2 Tage lang mal nichts gepostet. Dann,
und deine Eltern werden das merken. Wie oft telefonierst du mit denen?
Ich würde sagen, einmal die Woche.
Oh.
Aber ich glaube nicht, dass wir so...
Hast du Geschwister?
Ja, ich habe 2 kleinere Geschwister.
Und die?
Nee, wir haben schon regelmäßig Kontakt, aber jetzt nicht jeden Tag. Und es wäre jetzt auch kein...
Also könntest du eine Woche flach liegen?
Ich glaube, eine Woche könnte ich flach liegen. Dann würde sich, glaube ich, schon jemand mal drum kümmern. Aber ich glaube, es wäre noch deutlich, bevor es aus meiner Wohnung zu stinken beginnt.
Oh.
Das ist okay.
Also manchmal liegen hier Leute, weiß ich wie viele Monate, manche Jahre.
Mhm.
Die finden sie dann auf einmal, ne?
Das
hat sie keiner hat sie vermisst.
Das finde ich schrecklich.
Boah.
Meine große Angst ist immer, dass ich einfach umkippe und sterbe und dann muss so die Feuerwehr meine Wohnung aufbrechen und dann gehen die durch meine Wohnung und denken sich, was ist denn das für ein komischer Typ gewesen? Ich habe so ein, für meine Bühnenshow habe ich einen 3 Meter großen aufblasbaren Garfield gekauft, der 2003 bei der Premiere des Garfields-Films, bei dem Thomas Gottschalk Garfield gesprochen hat.
Ja.
Der war auch bei der Premiere dabei und ich habe den so durch Zufall irgendwie ist er in meine Hände gekommen. Und ich frage mich so, ob die Feuerwehr dann diesen riesigen Plastik
Garfield sieht.
Den sieht und sich denkt, Gott sei Dank ist der
weg. Wer ist hier jetzt tot?
Also ist kein Schaden, wenn der weg ist.
Ja, welches Stockwerk lebst du?
4.
Ohne Fahrstuhl?
Ohne Fahrstuhl.
Singen, wie ein Berg.
Ja, es sind genau 86 Stufen immer hoch. Und am Anfang war das schon ganz schön anstrengend. Also weil beim Umzug, ich dachte, ich hätte keine Sachen, aber ich hatte dann doch ganz schön viele Sachen. Und es war ganz schön anstrengend, das alles da hochzuschleppen. Aber es hat alles geklappt und ich bin irgendwie ganz gerne da oben, weil dann muss man sich so... wenn ich rausgehe, dann ist das so ein Ereignis und dann gehe ich da so die Treppenstufen runter. Ich kann mir nochmal überlegen, habe ich alles dabei?
Ich bin unten.
Genau. Und dann geht man so bewusst weg.
Ja.
Und das finde ich schön.
Und bewusst ist man dann unten.
Ja, genau. Sehr, sehr bewusst.
Und bewusst ist man dann nachher wieder oben.
Ja, sehr bewusst tatsächlich.
Sehr bewusst.
Ja. Aber es ist ganz interessant, weil ich merke dann immer, wenn sich so eine Krankheit bei mir anbahnt, weil dann ist so, dann fällt das... deutlich schwerer hochzukommen. Wenn ich so körperlich fit bin, dann ist das kein Problem, aber dann ist so der Puls ein bisschen höher und ich merke so, oh, ich werde krank. Ganz gut. Vielleicht ist das ein Vorwarnsystem für Herzerkrankungen.
Ja, absolut.
Alle im 4. Stock.
Nicht nur Herzerkrankungen in alle Formen.
Mhm.
Wenn ich auch Knochenstabilität und so weiter merkst du. Also wir haben in Holland keine Berge, ne? Also
ja.
Wir haben nur Treppen.
Ja.
Treppen in Häuser.
Das fehlt mir manchmal tatsächlich im Berg hier. Also ich bin in so einem Mittelgebirge aufgewachsen und ich mochte es eigentlich schon ganz gerne so Berge hochzulaufen und so weit zu schauen. Das kann man ja nicht.
Nee, aber Leute, die so in Berglandschaften wohnen, haben auch manchmal einen Berg vorm Kopf, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Also, die Schweizer.
Die Schweizer. Ich hab auch in so einem Tal mich aufgewachsen und dann kann man halt nicht weit schauen und schaut man auf die andere Talseite.
Ja.
Da ist die Welt schon ziemlich klein manchmal.
Sehr eng. Denkend werden die auch oft. Ich war im Mittelwald, also nach dem Tegernsee bei Freunden, und die haben so ein Häuschen und da guckst du direkt gegen so eine Bergwand. Mhm. Und also sehr schöne Gegend, ne? Und dann sind wir in so ein Grübelalm, das ist da oben, so ein Alm von so einer Familie, die das hier hat, traumhaft schöne Aussicht. Mhm. Aber in so eine umgeben durch Bergen. Also das ist dann auch deren Welt. Mhm. Also dieses kleine Gebiet.
Ja, das ist auch ganz interessant, wie sich dann so Dialekte voneinander unterscheiden.
Ja, sagt also, ja auch, wir sprechen ja, anders als hinter den Bergen. Ist
sogar bei den kleineren Hügeln und Bergen, die in meiner Heimatgegend sind, so, dass man Dinge unterschiedlich benennt, je nach Dorf. Und das finde ich ganz komisch. Also man ist ja wirklich so...
Wie mein kleiner Max sagt, das Schwäbisch lernt man.
Ja, das lernt man nicht. Aber es ist so 5 Kilometer weg und auf einmal reden die Leute anders und benennen so Gegenstände anders. Und man wohnt dann in diesem kleinen Dorf mit 120 Einwohnern und denkt dann über das andere. Ja, die da drüben in Siegritz, die sind ganz anders als wir hier. Das sind ganz komische Leute da oben und so. Wir sind beide Dorftrottel. Sorry. Also,
ja, ja, ja. Aber wenn wir von den Bergen und Dorfgemeinschaften weggehen und du kommst in so ein vereintes Europa, ja?
Ja.
Also wir sind ja natürlich alle jetzt ein vereintes Europa. Manche treten wieder aus, manche kommen dazu.
Ja, und die austreten, wir haben England schon beschimpft heute, aber das läuft nicht so gut mit dem Brexit.
Nee, also man merkt schon, dass man sich heutzutage mehr braucht.
Ja.
Ne? Und wenn man ausfällt, dann... die wissen noch nicht so genau die Struktur, wie sie jetzt das alles machen wollen. Ja, war auch eine komische Geschichte eigentlich.
Das war eine ganz komische Geschichte. Das war so, das war glaube ich 2016.
Ja, ich weiß, ich habe es gar nicht geglaubt.
Ich habe es auch nicht geglaubt. Ich bin da morgens aufgestanden.
Ich war in Südfrankreich mit einer Freundin. Und dann haben wir abends noch gesagt, ach, das geht morgen alles glatt aus. Die Engländer bleiben dabei. Und am nächsten Tag würden wir, nein, die sind raus. Also ich habe das gar nicht geglaubt.
Ich bin damals immer um 5.30 Uhr aufgestanden, und um zur Arbeit zu gehen, und habe dann auf mein Handy geguckt. Und es war dann so eine Schlagzeile direkt auf meinem Homebildschirm, als ich morgens um 5.33 Uhr im Bad war. Das war ganz so ein ganz komischer Moment, wo man dann so das erste Mal, dass so unberechenbare Dinge passiert sind.
Ja.
Das fand ich ganz, ganz interessant.
Was man gar nicht erwartet hat.
Dann ging es weiter mit so zum Beispiel der Trump-Wahl, die man jetzt auch nicht erwartet hatte. Und
vielleicht wieder.
Ja.
Aber
siehst du, das ist auch wieder ein Problem. USA auch zu nah an England dran. Das ist das Problem immer.
Naja, weißt du, was natürlich auch wieder so ein Ding ist? Ich komme noch aus einer Nachkriegszeit. Mhm. Und meine Eltern haben mich dann erzogen natürlich auch in dieser Form, dass man nie die Amerikaner bekritisieren darf, weil die haben uns befreit. Mhm. Ja, und jetzt leben wir aber ungefähr 60 Jahre später und die Welt ändert sich, Menschen ändern sich. Und wenn ich dann mal die Amerikaner sehe, auf was die stimmen und was sie wichtig finden, und dann erschreckt schon, wie die Blödheit manchmal ist. Ne?
Aber man kann ja die wenigsten Dinge sind ja entweder nur gut oder nur schlecht. Und man kann ja manche Dinge gut finden, zum Beispiel so Nazi-Deutschland besiegen war, glaube ich, eine gute Sache. kann man so feststellen.
Übrigens großartig, dass man in alle Städte Mitte Januar diese unglaubliche Stimme von vielen anderen gehört hat. Fand ich für Deutschland, fürs Visitekärtchen auch von Deutschland in der jetzigen Zeit nach außen, in Europa, eine ganz, ganz wichtige Stimme.
Das war tatsächlich, dass diese Demos so großen Anklang gefunden haben, war tatsächlich sehr, sehr schön. Bei der großen Demo hier in Berlin musste ich leider arbeiten. Ich war bei so einer Diskussionsforum. Aber es war wahnsinnig schön, dass so alle Menschen mir entgegengelaufen sind, weil die gerade was anderes zu tun hatten, als irgendwie einen Kaffee zu trinken in der Innenstadt, sondern tatsächlich so an einen anderen Ort gegangen sind. Das fand ich toll. Fand ich sehr, sehr schön. Und es war so ein bisschen Hoffnung darauf, dass doch noch alles gut wird. Und ich glaube, ich möchte mich nicht verweigern und nicht immer das Schlimmste annehmen, sondern vielleicht wird ja am Ende.
Nein, wir sollten positiv bleiben. Und das war für mich wieder so ein Lichtblick, wenn alle irgendwie mal wieder klar werden nach außen. Ich dachte mal, vor ein paar Monaten so ein Gespräch. Jede Generation hat so seine Geschichte. Ich war bei der Doleminas.
Bei der Doleminas, genau.
Hippies. Wir haben Wohnungen besetzt in Amsterdam. Mhm. Also wir waren sehr aktiv in Veränderung der Welt. Aber schon friedlich, ne? Ja. Also mit All Together Now und ein bisschen Trauma, Musik hören und ein bisschen andere Sachen machen, ne? Mhm. Und Love, Love, Love.
Ja.
Und aber es hatte einen unheimlichen Impact auf mein ganzes Leben.
Na, dass klar.
Auch Kampf, eine Veränderung sich lohnt. Und dann habe ich aber zum Beispiel mit Aminati Belli mal ein Gespräch
gehabt. Oh, die ist fantastisch. Die war in meinem Podcast zu Gast vor Weihnachten.
Ja, die ist
Aminata toll. Belli ist ganz, ganz toll.
Und ich sagte zu mir, ich komme eigentlich aus einer Generation. Wir haben uns eigentlich nur mit beschäftigt, ob wir dick oder dünn sind.
Mhm. Ja, das ist einfach ein sehr, weil ja so jede materielle Not und jede unmittelbare Bedrohung einfach geleugnet worden ist und so weggeschoben worden ist, klar.
Ja, und dann ist mir erst da bewusst geworden, dass diese Generation von ihr eigentlich damit beschäftigt war und jetzt wieder eine Generation kommt, wovon man erwartet, dass die auch wieder ihre Dinge deutlich wiedergeben in einer friedlichen Form. Und so gibt es immer eine Welle auf dieser Welt.
Ja, es wurde sehr in den letzten Jahrzehnten, als ich so in der Schule war, dann gab es so viele Diskussionen darüber, ja, warum interessiert sich die Jugend nicht für Politik und die Jugend muss sich für Politik interessieren und so weiter und so fort.
Das Wort müssen ist schon schlecht.
Ganz komisch. Und jetzt interessiert sich eine Jugend für Politik und jetzt auch wieder nicht recht, weil das natürlich keine Parteipolitik ist, die jetzt so über die Gremien irgendwelcher Landtagswahlen läuft, sondern sehr direkt und auf der Straße vorgetragen wird. Und das jetzt auch wieder nicht recht. Naja, lieben Gruß.
Ja, aber wer findet's nicht recht?
Macht, Menschen mit Macht, MachthaberInnen. Denen ist das natürlich nicht recht, eine Widerrede.
Was mir schon aufgefallen ist, dieses Wort Freiheit, komme ich wieder drauf zurück, wo ich früher da durch die Gegend reiste, habe ich nie irgendwie diesen Druck politisch gespürt auch. Oder irgendwie, nee, also das war... natürlich gab es da auch den Konflikte auf der Welt überall, ja. Und wenn ich auf den Philippinen war, gab es schon in Zamboanga diesen Aufstandsstände und so. Aber man hatte irgendwie ein viel größeres Freiheitsgefühl. Und ich finde das so traurig, dass ihr das nicht spüren könnt. Mein Sohn finde ich das auch, für meinen Sohn finde ich das auch, dieses herrliche Freiheitsgefühl des Entdeckens. Und es für Dinge kämpfen, wovon du denkst, dass sie ohne diese ganzen Hintergründe, wie die Welt gelagert ist mit Machtskonstrukt und dies. Und dann gibt es doch auch, wie heißen sie auch wieder auf Deutsch, diese, die alles vom Internet holen, diese, wie nennt man die?
Was meinst du?
Ja, die alle Wahrheit vom Internet holen.
Die Verschwörungstheoretiker. So Aluhüte, genau.
Und also es gibt so viel Einflüsse, die ihr heutzutage verarbeiten muss, um da einen klaren Sicht zu bekommen, ist schon viel anstrengender.
Es ist auf jeden Fall anstrengender, aber ich glaube, es ist keine unmögliche Aufgabe. Also uns als moderner Mensch gibt es seit 100.000 Jahren und das Handy in der Form gibt es jetzt seit 10 Jahren.
Nee, und ihr seid eine 92, ne?
Aber in diesem unendlichen, mit dem ersten Handy konnte man ja keine Nachrichten lesen.
Stimmt.
Und diese
WhatsApp und
genau. Und dieser unendliche Informationsstrom, der ist jetzt 10 Jahre alt. Und ich bin so, nicht mal ich als 28-Jähriger bin damit aufgewachsen. Für mich kam das auch erst vor 10, 15 Jahren in mein Leben rein. Das heißt, dieser riesige gesellschaftliche Wandel darüber, dass wir die ganze Zeit miteinander vernetzt sind und wo Menschen miteinander vernetzt sind, das ist ja was Gutes. Das wird immer als was Schlechtes dargestellt. Nee, also, viele Menschen sind passieren.
Da ist die ägyptische Revolution auch entstanden. Ich hoffe, dass es die Frauen in Iran auch was bringt.
Ja, genau.
Aber ich weiß noch, in 2000, bei dem Jahrhundertwechsel, war ich mit zwei Ehepaaren und so und da hatte ich noch einen Partner und die saßen da und dann sagten die alle, ja, wie lernen, wie können die auf dem Computer? Mhm. Also wir können keine E-Mail schreiben. Wir können, wissen auch nicht, wie das geht. Müssen wir das lernen? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, würde ich schon lernen. Weil anders kommt ihr in 10 Jahren nicht mehr mit. Und so ist es doch. So ist es doch. Aber manchmal kriegt ihr zu viel.
Ich glaube, es ist schwierig, etwas zu lernen, wenn man es so lernen muss. Mein Opa, der hat zum Beispiel...
Wie alt ist dein Opa?
Mein Opa war...
Oh, ist gestorben.
Ja, ich habe keine Großeltern mehr. Mhm. Mein Opa war, glaube ich, 83, als er vor, ich würde sagen, 9 Jahren gestorben ist. Der hat sich den Umgang mit dem Internet und mit E-Mails und mit einem Internetforum beigebracht, weil er nämlich unbedingt mit Menschen über seine Briefmarkensammlung reden wollte.
Toll.
Und er hat darüber dann, hat er so einen Zugang gefunden zu so einer komplett neuen Welt und konnte sich dann mit Australiern über seine geliebten Briefmarken unterhalten und hat dann irgendwann mal spontan beschlossen, dass er jetzt nach Australien fliegt, um sich mit seinem Briefmarkenkumpel zu unterhalten.
Ja, ist doch super.
Und das ist, ich glaube, wenn es so einen großen Hobbyanreiz gibt, dann ist es einfacher, sich mit sowas auseinanderzusetzen.
Also ich habe eine Freundin, die ist mit ihr, das ist eigentlich meine Fernsehmutter.
Ja.
Die hat im WWF-Club gemacht, sie ist jetzt 87. Mhm. Mit ihr gehe ich dann einmal im Jahr, also immer schön in Urlaub, lachen wir uns tot. Und dann irgendwann, ich weiß noch genau, vor 4 Jahren sagt sie zu mir, hör mal, kannst du mir mal sagen, was dir das bringt, das Gedöns da auf dein Handy. Ich sag, da öffnet sich für dich eine Welt. Da kannst du alles im Grunde genommen, da brauchst du nicht mehr abends nur fürs Fernsehen, dann kannst du auch, wenn das Programm dir nicht gefällt, gehst ein bisschen googeln, machst ein bisschen das, kannst ein bisschen gucken. Mhm. Es geht eine Welt auf. Mhm. So. Und jetzt ist die größte Instagram-Posterin. Also jeden Tag, wenn sie einen Baum sieht, fotografiert sie
das. Das finde ich richtig
schön. Drauf. Und sie sagt, danke für den Tipp. Für mich ist eine Welt, neue Welt entstanden, wie für deinen Großvater.
Das finde ich richtig schön.
Ja.
Das ist richtig, richtig lieb, finde ich richtig schön. Das finde ich was Schönes. Das, guck mal, da hast du was weitergemacht. Hast du jemandes Welt besser gemacht? Ja. Darum geht's doch. Das ist doch herrlich.
Ja. Und so sollten wir alle zusammenhalten.
Ja, das finde ich sehr, sehr schön. Wollen wir einen dieser Umschläge hier aufmachen?
Das wäre doch toll.
Weil
ich weiß gar nicht, was das ist.
Ich weiß es auch nicht
genau. Hast du das da hingelegt?
Nee, das haben die hier von Mitvergnügen, von der Produktionsfirma hier gemacht.
Aha.
Hier steht drin, Suchmaschinenoptimierung. Im Umschlag legen Screenshots, welche Themen und Fragen online als erstes auftauchen, wenn man unseren Namen in eine Suchmaschine eingibt. Wir müssen diese Fragen beantworten oder versuchen zu beantworten.
Aha.
Also es gibt jetzt so diese Google-Suchvorschläge.
Mal, also wenn man deinen Namen und meinen Namen.
Genau. Guck mal, hier steht Mareike Amado.
Mhm.
Mareike Amado Mini-Playback-Show. Darüber haben wir viel geredet.
Ja, das haben wir schon gehabt.
Das zweite ist Mareike Amado verheiratet mit Jürgen von der Lippe.
Stimmt nicht, war Margarete Schreinemakers.
Das ist gut, dieser
falsch.
Mareike Amado Zauberkugel.
Ja, es gab ein Zaubertür, ein Zaubertunnel und Zauberkugel.
Viel Zauberhaftes in deinem Leben.
Ja, ich habe, also im Grunde genommen war ich ja ein Vorreiter von alles, was fake ist.
Ja.
Denn die Kinder gingen in die Zauberkugel und dachten wirklich, dass sie als Michael Jackson rauskommen. Ne?
Aber manche sind als Michael Jackson rausgekommen.
Ja, aber es gab natürlich noch einen langen Weg dazwischen. Und
aber
die haben wir da rausgeschnitten.
Das finde ich schön. Mareike Amado Größe, hast du vorhin gesagt, 1,63.
Ja.
Und Mareike Amado Sohn, über den haben wir öfter geredet.
Kai.
Genau.
Ja.
Und dann hast du jetzt alle Fragen beantwortet.
Mhm.
Also, ich habe jetzt hier.
Ja, soll ich vorlesen?
Ja, gerne.
Mhm. El Hotzo Twitter.
Na klar, darüber habe ich oft geredet.
El Hotzo Tour.
Darüber habe ich auch schon geredet.
Ja.
Das war die große Tour von Oktober bis Dezember. 27 Auftritte insgesamt.
Aha.
In insgesamt 4
Ja, Wochen. Da wurde so viel Beifall kriegst und in Zürich nichts.
Genau.
Ah, okay.
Das zweite Mal in Zürich war super.
Ja, aber in Zürich viel später hast du gemerkt, dass die dolle fanden. El Hotzo Instagram.
Auch darüber haben wir uns ja gerade connected.
El Hotzo Podcast, auch schon drüber
geredet.
El Hotzo Freundin.
Das wird irgendwie oft gegoogelt. Aber ich glaube, erstens würde ich über mein Privatleben nicht reden. weil ich das irgendwie cool finde. Das ist so eine Sache.
Hast du eine Freundin?
Also wenn ich eine, wie komme ich denn da jetzt raus? Ich habe so ein Coaching oder beziehungsweise jemand hat mir einen Tipp gegeben, gerne mal was Persönliches zu erzählen, aber nichts Privates. Und ich würde jetzt sagen,
also könnte ich auch nicht über meinen Sohn sprechen.
Nee, das ist eine Regel, die ich für mich gemacht habe.
Also.
Ich würde sagen, ich bin zweifach geschieden und bin alleinerziehender Vater.
Das glaube ich gar nicht. Ja, erzähl mir noch was. Aber ist wurscht, wenn du nicht, weißt du, das ist auch dein gutes
Recht. Nein, alles gut.
Wenn du nicht drüber sprechen willst, spricht man nicht drüber. Aber jetzt tust du die nächste Briefumschlag, da steht sich Mareike Amado dreimal verheiratet. Und dann will ich dir mal was sagen.
Warte, das ist doch. Guck mal, das hier ist die 2.
Oh.
Ach, alles gut. Ist da noch was drin? Guck mal, das haben sich ja versteckt, die Schweine.
Ach so.
Die Zauberkugel.
Schon wieder die Zauberkugel.
Du gehst als 4-Jähriger in eine Zauberkugel und kannst für einen Tag zu einer anderen Person werden. Als wer oder was kommst du wieder heraus? Also mit wem hättest du mit 4 gerne getauscht?
Also ich hatte schon meine Vorbilder. Mhm. Ne? Also ich fand zum Beispiel, wo ich jung war, nicht 4-jährig, aber ich fand es großartig, die erste weibliche Präsidentin auf der Welt.
War das Margaret Thatcher?
Nee, war es Bandaranaike.
Ach, na klar.
Bandaranaike, Sri Lanka, das war ja ein Land, wo man das nie gedacht hätte, dass eine Frau da die wirkliche Führung übernimmt, war die erste weibliche Präsidentin der Welt. Nachher kam Israel.
Mhm.
Und dann kam Indien.
Und dann kam Indien, klar.
Indira Gandhi.
Ja. Stimmt, und klassisch westliche Länder, die kamen erst sehr viel später.
Ja, dann kam Margaret Thatcher, dann gab es sofort die Falklandkrieg.
Ja.
Übrigens ganz witzig, wie es Leben so spielen kann. Ich bin dann mit meinen Neckermänner über Südargentinien nach den Falklandinseln und dann so in die Antarktis. Und dann kam ich auf die Falklandinsel und habe da einen wahnsinnig netten Engländer, weil die gibt's auch, kennengelernt. Und der sagte, ich bin weg aus Europa. Ich habe mich hier ein Stückchen Insel gekauft. Also ich bin bei ihm zu Hause gewesen. Die Albatrossen sind vor seine Tür gelandet.
Ja, wie schön.
Und eine reine Natur mit ein paar Schafe. Also es sah traumhaft schön aus. Sagte, und manchmal muss man auf die Welt suchen und dann muss man ein Stückchen Insel finden, so wie ich jetzt gefunden habe, wo man weiß, dass es nie Krieg gibt.
Ja.
Und 4 Jahre später, Falklandkrieg. Der ist voll in der Scheiße getappt.
Oh, furchtbar. Mann, aber ich glaube, auch der Krieg um Falklandinseln hat sich nur so mittel gelohnt für alle.
Ja, klar. Also ich meine, das war natürlich auch ein Machtkonstrukt. Weißt du, man weiß ja nicht, was für Stoffe und Grundstoffe noch in der Arktis und Antarktis liegen. Und da gibt es ja auch ein Machtkonstrukt. Wer nimmt das? Ja. Und ich weiß noch, es gab die russische Station, die argentinische Station. Dann gab es die russische und die amerikanische Station auf eine Bucht.
Ja.
Und die Russen, die hatten eine Sauna.
Mhm.
Und die Amerikaner durften da nicht rein.
Nein.
Aber die Amerikaner hatten eine Spezialmaschine für so Big Macs.
Ja.
Und die Russen waren stinkneidisch, dass die Maschine hatten. Die haben nicht miteinander sprechen dürfen, weil es war damals natürlich noch
Kalter Krieg. Ich habe, als ich so, ich glaube, da war ich so 12, gab es Zeitungsberichte über ein gesunkenes russisches U-Boot dass die Besatzung gerettet worden ist und die mussten Sauerstoff sparen, indem sie sich auf den Boden legen, weil je weniger man sich bewegt, desto weniger Sauerstoff verbraucht man natürlich. Und ich habe diesen Zeitungsbericht im Kopf gehabt, als ich mich als Mutprobe von meinem kleinen Bruder in den alten Kühlraum des Gasthauses meiner Eltern habe sperren lassen. Und das war natürlich gruselig, weil Keller und dunkel und so weiter. Und er hat gesagt, das traust du dich sowieso nicht. Und habe ich gesagt, doch, kein Problem, sperr mich da ein. Und dann bin ich in diesen Kühlraum rein. Und dann
hast du dich auf den Boden gelegt?
Und dann hat er den Schlüssel umgedreht. Und dann hat es nicht nur das Klacken des Schlüssels gegeben, sondern auch das Brechen des Schlüssels. Der Schlüssel ist im Schloss abgebrochen.
Nein!
Leider schon. Und ich hatte dann so.
Und das war schon ein Tiefgefrierkasten.
Nein, es war so ein isolierter Kühlraum. Also es wurde nicht mehr eisgekühlt da drin, sondern es war halt ein abgeschlossener, isolierter Raum. Und dieses Brechen des Schlüssels war ein gutes Geräusch. Und dann habe ich ihn so dumpf durch die Tür sprechen hören. Ja, ich gehe mal die Mama holen. Und dann durch so eine Tür kommst du natürlich nicht großartig durch. Und wir brauchten dann jemanden mit so einem Winkelschneidegerät. Und das hat natürlich gedauert, bis der da ist. Und der Raum ist wirklich nicht luftdicht. Aber ich hatte so keine Platzangst, aber ich hatte so Angst in diesem Raum, dass mir die Luft ausgeht und dass ich gedacht habe an die Besatzung des russischen U-Boots, habe ich dann ganz flach auf den Boden gelegt.
Du musst da in den Dschungel, um das zu verarbeiten.
Ich glaube nicht. Die Dschungelbewohner sollen zu mir mal in den Kühlraum meiner Eltern gehen. Ich glaube, das ist härter.
Aber deine Eltern hatten ein Gasthaus.
Ja, genau. Früher war das Haus ein Gasthaus. Und
dann
meine
ist
Oma,
das auch der Grund, weil ein Gasthaus ist wahnsinnig viel Arbeit.
Unglaublich viel Arbeit, ja.
Und dann hat man lebt als Kind eigentlich im Gasthaus.
Das Gasthaus wurde geschlossen, bevor ich so das Denken angefangen habe. Also ich habe das aktiv nicht mehr mitbekommen.
Aber die ersten 4 Jahre.
Die ersten 16 Jahre. Nee, ich glaube, das wurde 92 wurde das zugemacht. 96 bin ich geboren worden. Aber man hat immer noch so gemerkt, dass das hier mein Gasthaus war. Und als mal der große Gastraum renoviert worden ist, als die alte Holzvertäfelung runtergenommen worden ist, dann kam der Bierdunst und der Rauchdunst, der kam dann wieder raus.
Aber dein Bruder hat sich also, wo ihr schon zu wart, da eingeschlossen, oder?
Ja, also der hat mich da eingesperrt, weil der halt dieser Kühlraum noch da war. Der wird ja nicht.
Ach so.
Genau. Der war einfach, das war so ein Überbleibsel. Wir haben vor ungefähr 3 Minuten ein Signal bekommen,
dass
wir jetzt die letzten 10 Minuten haben. Und wir haben ja eine Aufgabe bekommen für den Rest, nämlich die Verabschiedung und dass wir uns gegenseitig fragen, ob wir miteinander befreundet sein wollen.
Also ich würde vorschlagen, von meiner Seite, du kannst schon mal ein Zimmerchen freimachen in deine Wohnung.
Kein Problem.
Dann kann ich morgens, wenn ich in Berlin bin, dann gehe ich demnächst nicht mehr ins Hotel.
Gerne.
Dann lebe ich bei dir.
Gerne.
Und dann können wir nochmal weiter quatschen.
Würdest du lieber morgens einen Espresso trinken oder einen klassischen
Cappuccino,
Filterkaffee?
Ein Cappuccino.
Ja, also
mit Hafermilch.
Genau, mit Hafermilch würde ich dir schön einen Cappuccino
so eine Maschine.
Machen. Also ich habe eine Siebträgermaschine. Keine teure, aber eine gute Kaffeemaschine. Und ich habe noch eine schöne Filterkaffeemaschine, mit der ich mir im Moment lieber Kaffee mache als mit dem Espresso-Gerät.
Und kannst du auch ein Ei im Glas?
Ich kann dir sogar ein Ei pochieren. Ich kann, das kein Problem.
So ein pochiertes Ei mit Mayonnaise drauf.
Mit Hollandaise, genau.
Ja, mit kein Hollandaise. Problem.
Das mache ich sehr gerne.
Wie heißt das auch wieder?
Ex-Benedict. Das mache ich dir sehr gerne. Ich würde für dich auch, du isst Fleisch, oder?
Ja.
Ja, dann würde ich.
Aber nicht viel.
Dann würde ich für dich sogar diesen gebratenen Schinken besorgen.
Speck, meinst
genau,
du?
Genau.
Nee, das esse ich nicht.
Das isst du nicht?
Nee. Ich esse überhaupt kein Schwein.
Dann lassen wir das weg. Dann mache ich dir schon.
Ich esse Huhn und ab und zu mal einen schönen Steak, aber ich esse kein Schwein.
Dann mache ich dir Ex-Florentin, das ist auf so einem
Spinat. Meine Schweine stehen im Garten.
Stimmt, du hast ja Schweine. Und deshalb würde ich, nicht nur deshalb, aber ich würde die Schweine gerne mal sehen.
Du kannst sie sehen.
In
der Nähe von Maastricht. Also ich habe 39 Betonschweine.
39?
Für jede Enttäuschung im Leben habe ich, also das sind schon schwere. Ne?
Also, wie groß sind die so?
Unterschiedlich, weil das größte Schwein steht auch dabei. Aber unten die Schweine stehen Namen.
Ja.
Und dann einmal in der Woche gehe ich durch meinen Garten. Ist gut gegen Depressionen übrigens.
Ja, ich bin.
Und gehe durch den Garten, schreie die alle an und das ist so eine Erleichterung. Und im Winter, wenn es kalt ist draußen, schneit, stehen die Schweine da alle im Garten. Und ich sitze lecker in meinem Wintergarten und trinke meinen heißen Kakao und gucke dann und denke, ja, Schwein gehabt, dass sie hier bei mir im Garten steht.
Ja, die hatten
also
die Schweine.
Ich habe das irgendwann mal verkündet. Es ist so aufgenommen in Deutschland, dass jetzt sämtliche Frauen die irgendwie eine schwere Enttäuschung mit einem Mann hinter sich haben, jetzt ein Schwein auf dem Balkon kaufen oder ein Schwein im Garten haben.
Finde ich gut.
Und wunderlicherweise habe ich immer Schweine gekauft.
Ja.
Oder also wenn dann so ein Schwein, so ein Fernsehdirektor oder irgendwie so, die stehen auch dazwischen. Und unten stehen die Namen. Wenn ich abkratze, darf mein Sohn gucken, wer ist gewesen. Und dass die Leute auch tatsächlich jetzt auch Schweine finden, die ihren damaligen Partner oder was dann auch ähnlich sehen.
Na klar.
Also dicken, dünnen, ja. Böse guckenden, liebenswert guckenden, aber so geheimnisvoll. Mhm. Und es ist eine, du brauchst nie auf der Couch. Geheimtipp, brauch nie auf der Couch, kauf dir ein Betonschwein.
Ich bin sowohl für Schweine als auch auf die Couch gehen, finde ich gut. Vielleicht kaufe ich mir auch irgendwann mal ein Schwein.
Das ist, ich glaube, Psychologen finden es eine gute Idee von mir.
Ja, weil ein Schwein ist ein feines Wesen. Das finde ich.
Ja, es hat nichts mit das Schwein eigentlich zu tun.
Sondern mit so.
Es hat eher zu tun, dass man könnte das eventuell auch mit Klabautermännchen machen oder so. Aber dass man irgendwie Wiedererkennungswert hat zum Loslassen.
Das finde ich gut.
Ist eine wunderbare Therapie.
Ja.
Selbst erfunden, by the way.
Die Schweinetherapie. Usedom und die Schweinetherapie, beides Erfindungen von dir. Und der Hollandpark. Das ist wirklich.
Und der Hollandpark.
Also, wenn das nicht fürs Bundesverdienstkreuz reicht, dann weiß ich auch nicht. Weil ich würde sehr gerne kommen zu, wenn dir das Bundesverdienstkreuz überreicht wird.
Mhm.
Das fände ich toll. Und ich hoffe.
Das musst du aber anfragen dann.
Ich frag das an. Und das wäre ja auch ein Argument, weil dann übernachtest du ja sowieso bei mir. Das spart ja auch der Bundesrepublik Deutschland viel Steuergelder, wenn sie gar kein Hotel für dich zahlen.
Genau,
müssen.
Ich komme auch gerne mit dem Zug.
Sehr gut.
Wenn er fährt.
Das finde ich gut. Hey, dann finde ich, war das ein fantastischer Abschluss für unsere vier Folgen, die wir gemeinsam hier hatten.
Ich finde dich ein großartiger Mensch.
Ich finde dich auch einen großartigen Mensch. Ich habe richtig viel gelernt. Ich hatte eine richtig, richtig gute Zeit. Und das gibt mir richtig gute Laune. Dankeschön.
Und du wirst es noch weit bringen.
Ich muss gar nicht weit bringen.
Ja,
ich
glaub, nee, du wirst auch Deutschland in Comedy-Fieber halten.
In Deutschland in Comedy-Fieber.
Du wirst die im Gehirn aktiv halten.
Und
mach so viel möglich Satire. Satire ist schön.
Ich mach so viel ich kann und solange die Leute dafür Geld zahlen. Das war's.
Es war mir ein Vergnügen.
Es war mir auch ein Vergnügen. Vielen lieben Dank. Ich hatte eine tolle Zeit.
Ich auch.
Dann vielen Dank an alle, die zugehört haben.
Ich hoffe, wir machen das nochmal.
Ja, vielleicht gibt's ja so ein Folgeformat. So nicht 1+1, sondern 2+2.
1+2.
1-1. Wir sind hier in Berlin, den Leuten fällt die ganze Zeit was ein. Das ist ja ein kreatives Zentrum hier.
Alles Gute.
Ebenso.
Auch beruflich.
Gerade beruflich. Vielen Dank.
Na, wie war's?
Sebastian Hotz ist ein sehr intelligenter. Und ich finde das wunderbar, dass man in so einem jungen Alter, wie er hat, schon so weit ist, dass man so tief denkend über alles, was wir angesprochen haben, auch seine eigene Meinungen, Gedanken und Erfahrungen schon hat. Also ich könnte mit von ihm noch viel Tipps und Informationen kriegen über wie heutige Dinge so funktionieren, was Humor anbetrifft und diese Dinge, Satire, das liebe ich über alles. Also damit kann er mich dann auch mal ein bisschen weiterhelfen, wie man bestimmte Dinge anpackt. Und ich kann ihm weiterhelfen an Connections. Eigentlich könnten wir uns viele Bälle zuspielen.
Ich bin wirklich der Meinung, dass sie ein Bundesverdienstkreuz verdient hat. Ich hatte wirklich eine super gute Zeit. Ich weiß, ich habe das jetzt nach jeder Folge gesagt, aber ich war wirklich überrascht davon, wie einfach es war, ins Gespräch mit ihr zu kommen und wie bereitwillig wir uns auch gegenseitig Dinge erzählt haben. Das fand ich sehr, sehr schön. Es ist so unglaublich interessant gewesen für mich, so in eine andere Welt des Showbusinesses mal so reinzuschauen, weil man redet oft von der goldenen Ära des Fernsehens in den 80ern und 90ern dass nicht alles so golden war, wie es schien oder wie es jetzt hingedreht wird. Das war mir fast klar, aber es war schön, das mal aus erster Hand zu hören. Und Ja, ich bin um eine Bekanntschaft reicher und ich hatte eine wirklich gute Zeit.
Das war's für diese Woche mit 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1plus1@swr3.de. 1 plus 1 ist ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lisa Golinski und Jo Bischofberger. Redaktion Christina Winkler. Technische Betreuung Maximilian Frisch. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. SprecherInnen Maximiliane Hecke und in den Teasern Max-Richard Lessmann. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Matze Hielscher, Maxi Stumm, Marc Bökle und Lina Bajorat.
Moin Giorno, ich bin Martina, ich bin die mit dem Pony.
Und ich bin Greg, ich bin der mit dem Bart.
Zusammen haben wir einen Podcast und der heißt Pony und Bart. Unser Recap der Woche, damit ihr immer mitreden könnt. Taylor Swift und Travis Kelce.
Man hat ja als Paar immer so erste Male. Ich rede jetzt gar nicht von Sex, sondern so erstes Mal ins Kino gehen.
Ja.
Erstes Mal Tür offen lassen, wenn man aufs Klo geht. Haha, lustig.
Ist bei uns immer noch nicht.
Wirklich,
auf
man macht jetzt zu.
Mal wir immer noch. Hä, natürlich. Wow, was wird jetzt für ein Pass aufgemacht?
Was sind die wichtigsten Themen? Was geht gerade viral? Was gibt's Neues bei den Streamingdiensten, beim Sport und überhaupt so auf der Welt?
Und lustig wird's meistens auch.
Eure Themen, euer Podcast. Pony und Bart.
Hört doch gerne mal bei uns rein. Den Link findet ihr in den Shownotes.